Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. In der heutigen Folge wollen wir uns einmal mit einem Thema beschäftigen, das, so würde ich mal sagen, nicht unbedingt immer in einem Atemzug mit Digitalisierung in Verbindung gebracht wird, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Was unter nachhaltiger Digitalisierung oder Digitalisierung nachhaltig gestalten verstanden wird, warum das Thema nicht nur etwas mit Green IT oder reduzierten Streaminglasten im Internet zu tun hat, darüber werden wir heute in dieser Podcast-Folge diskutieren. Das mache ich wie immer nicht alleine. Ich freue mich daher außerordentlich, dass ich heute Caroline Krohn in meinem Podcast begrüßen darf. Denn Caroline beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. Sie publiziert in einschlägigen IT-Zeitschriften zu dem Thema und hat letztes Jahr zusammen mit Manuel Artuk die AG Nachhaltige Digitalisierung gegründet. Liebe Caro, ich freue mich echt riesig, dass du heute hier im Podcast bist. Und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin wirklich sehr gespannt auf deine Ansichten, auf unsere Diskussion zu diesem spannenden und sehr, sehr wichtigen Thema. Von daher herzlich willkommen hier im Podcast.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich total, dabei zu sein.
Ich fand unsere Vorgespräche schon sehr interessant, deswegen bin ich heute wirklich gespannt auf unsere Diskussion. Und ich möchte mit einer Frage einsteigen, die sicherlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch mich nochmal interessiert, nämlich, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen und was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
Also wie ich dazu gekommen bin, die AG Nachhaltige Digitalisierung zu gründen, ist tatsächlich so ein bisschen eine lustige Begebenheit. Also auf jeden Fall war das nicht geplant, sondern begab sich so, dass ich mit dem Manuel Artuk, den du schon genannt hast, den Honkhase, als solcher ist er im Internet wahrscheinlich mehr bekannt, zusammengesessen habe und uns eint, dass wir hauptberuflich und mit großer Leidenschaft IT-Sicherheit betreiben. Ne? Und wir haben uns halt irgendwann im Gespräch mal gefragt, und ich glaube, das war anlässlich mal so eines Vortrags, den wir mal zusammen halten durften, sollten, wie auch immer. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob der zustande gekommen war oder nicht. Jedenfalls haben wir halt uns gefragt, was ist halt das, was uns so antreibt als IT-SicherheitsexpertInnen. Und wir kamen dann irgendwann im Gespräch darauf zu sagen, naja, Digitalisierung kann man gut machen oder schlecht machen. Und ganz viel von dem, was wir halt eben jeden Tag sehen, ist eben nicht zu Ende gedacht. Ja, und hat entweder versehentlich oder intentional Auswirkungen auf Menschen, die eigentlich nicht als nachhaltig bezeichnet werden könnten. Und dann haben wir halt gedacht, das ist ja interessant, weil zurzeit redet einfach jeder über Nachhaltigkeit und der Kontext ist halt eben auch ganz viel so Abwärme von Rechenzentren, wie du halt schon sagtest, so Streaming oder so oder KI und so und wie was halt das für ökologische Folgen hat oder energiepolitische Folgen und so weiter und so fort. Und wir haben uns halt gedacht, also die Art, wie wir Digitalisierung betrachten, ist eigentlich eine, die sehr viel zu tun hat mit der Art, wie wir miteinander leben, miteinander kommunizieren, miteinander arbeiten und so weiter und so fort, also Menschen insgesamt. Deswegen kann der Nachhaltigkeitsaspekt der Digitalisierung keine rein ökologische Frage sein, ne? So, und auch keine energiepolitische Frage, sondern das muss doch die Frage sein, was das mit uns Menschen macht. Und so haben wir halt eben gedacht, naja, also wir können ja eigentlich beurteilen, wenn wir irgendwie sozusagen Digitalisierungsprojekte vor uns haben, ist das eigentlich eins, das nachhaltig wirkt, also zur Verbesserung der Menschheit jetzt erstmal, also zur Unversehrtheit der Menschen beiträgt, oder zum Beispiel zumindest jetzt mal die Unversehrtheit der Menschen nicht versehentlich oder intentional implizit gefährdet. Ja, also die eine Frage ist halt eben, dient eine Digitalisierungsmaßnahme einer Verbesserung der Situation von Menschen? Ja, oder dient sie dem nicht? Dient sie beispielsweise halt einer reinen Gewinnerzielungsabsicht? Ich sag absichtlich rein, weil eine Gewinnerzielungsabsicht ist per se jetzt erstmal nicht falsch. Sie wird erst dann falsch, wenn Menschen dadurch zu Schaden kommen. Und das passiert halt eben auch leider sehr, sehr häufig. So, und deswegen haben wir uns halt eben versucht, uns diesem Nachhaltigkeitsbegriff in diesem Kontext einfach zu nähern und dann zu einer Definition zu kommen, weil was halt dann passiert ist, ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir diesen Vortrag am Ende gehalten haben oder nicht, aber wir sind super, super häufig angefragt worden von sagen wir mal, Journalisten oder von irgendwie PodcastbetreiberInnen so, oder auch so genau, von ganz verschiedenen Seiten angefragt worden, ist denn dieses oder jenes jetzt nachhaltig? Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, so, okay, wir sind jetzt auch kein Orakel, ne? So, das ist jetzt auch eigentlich nicht richtig, wenn wir sagen, die nachhaltige Digitalisierung ist ein Konzept, das wir gerne in der öffentlichen Debatte wüssten, dann müssten auch wir unsere Hausaufgaben machen und versuchen, das ganze Thema so ein bisschen zu systematisieren. Und dann folgte tatsächlich ein Jahr, wo wir mit Wissenschaftlern gesprochen haben, super viel Austausch hatten, auch dieses ganze Thema mal sehr strukturiert gebrainstormt haben, das modularisiert haben, so und ja, also verschiedene Dinge hinzugenommen haben, wieder rausgeschmissen haben und so. Und am Ende haben wir zwei Dinge gemacht, die wir immer wieder auch publizieren und über die wir reden. Das eine ist halt erstmal die Grunddefinition. Also da haben wir uns am Brundtland-Bericht orientiert und mal geguckt, wie wird da Nachhaltigkeit definiert. Und ich sage das jetzt mal sinnbildlich einfach, ich lese euch jetzt nichts vor. Also es geht halt eben darum zu sagen, Nachhaltigkeit bedeutet, den zukünftigen Generationen einen Nutzen zu stiften, oder beziehungsweise den derzeitigen Generationen einen Nutzen zu stiften, ohne dabei zukünftigen Generationen einen Schaden zuzufügen. Mhm. Ja, und das kann man ja für die Digitalisierung auch so sehen, dass wir halt sagen, okay, es gibt ganz viel, was total absolut super ist, absolut, und glitzert und tralala, ja, genau so, was ich alles mit Apps bestellen kann und machen kann und so, ja. Mhm. Und ganz häufig werden halt eben die langfristigen Folgen für den Menschen und für die Unversehrtheit des Menschen nicht bedacht. Und das ist eben der Grund, warum wir gesagt haben, so jetzt lass uns mal genau überlegen, was bräuchte es eigentlich? Was wären denn so Grundprinzipien, die sich jemand, der eine digitale Entwicklung sich vornimmt, zu Herzen nehmen könnte, um mal zu gucken, ob dann nicht irgendwie ein Kollateralschaden entstehen würde mit der Maßnahme, die dort durchgeführt werden soll. Und zwar am liebsten in der Konzeptionsphase. So, genau, diese 10 Grundprinzipien, ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle nennen soll, die sind auf unserer Website und die behandeln wir zurzeit in unserer Kolumne bei, ich weiß, darf man einen Namen nennen? Ja, Heise.de X. Kaufen Sie bitte die Heise.de X, genau. Und da ist es halt so, dass wir seit einigen Monaten bereits Grundprinzip für Grundprinzip mal erörtern und mit Beispielen besetzen, die irgendwie auch relevant sind, bei die wir alle kennen, bei denen wir uns eben denken, okay, haha, also jetzt wird das konkreter und ich verstehe, glaube ich, was die damit meinen oder so. Also jedenfalls hoffen wir das. Und das sind natürlich immer auch sehr willkürlich gewählte Beispiele. Wir könnten auch immer noch andere nehmen, aber unser Ziel ist halt eben zu sagen, können wir eigentlich in Zukunft besser digitalisieren, als wir das heute tun? Und das ist das, was uns treibt.
Vielleicht können wir ja am Ende nochmal über die 10 Grundprinzipien sprechen, weil ich finde die schon sehr spannend. Und da sind auch einige dabei, wo ich sagen würde, naja, das, also in der Logik passt das auf jeden Fall. Das sind aber welche, die mir jetzt nicht als allererstes einfallen würden. Aber umso wichtiger, dass ihr das mal ein Stück weit systematisiert habt, weil es wahrscheinlich auch anderen so geht wie mir dann an der Stelle.
Darf ich dann eine Rückfrage stellen? Ich weiß, das ist nicht die Regel jetzt, ne? Aber was würdet ihr denn
du darfst ganz, du darfst jede Frage stellen.
Ich zerschieße jetzt mal deinen Podcast, genau. Was wäre denn das Erste, was dir einfallen würde?
Naja, ich glaube, das, was ich gerade vorhin am Anfang so gesagt habe, also ich glaube tatsächlich, und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, das Thema Nachhaltigkeit ist ja irgendwie gefühlt schon in der Presse und auch in aller Munde, aber es wird selten im Kontext der Digitalisierung verwendet. Und ihr habt ja so ein paar Themen dabei, also wie zum Beispiel Gemeinwohlorientierung mal als Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay, aber das wäre jetzt wahrscheinlich nicht das allererste, was mir einfallen würde, wenn ich über nachhaltige Digitalisierung denke. Aber ihr fasst das Ganze ja viel, viel weiter und vor diesem Hintergrund macht das natürlich auch total viel Sinn. Und natürlich gehört das auch dazu, weil, wie du gerade vorhin schon sagtest, am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass wir heute etwas schaffen, was in Zukunft auch in irgendeiner Weise, also für die Zukunftsgeneration, nutzbar ist und damit letztlich auch nachhaltig bleibt.
Naja, also ich würde schon auch sagen, das ist streitbar. Also deine Kritik ist richtig, ne? Wir haben tatsächlich auch eine Lernkurve gehabt, als wir uns damit beschäftigt haben. Und die Lernkurve, die werden wir auch demnächst nochmal publizieren. Also wir haben das ja anhand von Textarbeit auch mit.
In der gerade genannten Zeitschrift, oder?
Also tatsächlich werden wir halt einen Blogbeitrag auf unserer eigenen Website machen dazu, weil es gibt so einen Urartikel, ne? So, der hat eine Genese und diese Genese dauert wirklich seit anderthalb Jahren. Echt, ja? Also so. Und das heißt halt eben nicht, dass dieser Beitrag irgendwie perfekt ist und am Ende der Fahnenstange ist. Aber wie gesagt, wir haben halt versucht, wir haben auch Tabellen gemacht und rauf und runter und die Tabellen dann ersetzt und dann nochmal so, ist egal. Also auf jeden Fall, wir haben uns halt eben versucht, sehr, sehr systematisch und sehr, sehr intensiv Gedanken zu machen, das zu analysieren und so. Aber es gibt tatsächlich ein konzeptionelles Problem, das wir noch nicht gelöst haben. Und das ist, dass wir also das wussten wir, glaube ich, vorher, dass es eigentlich, wenn wir Nachhaltigkeitsdebatten haben, nicht nur in der Digitalisierung, sondern überhaupt, nicht um das geht, was man denkte, um das es geht. Ja, so, also wir betreiben, um eine Parallele zu nennen, ja, nicht, bitte nicht vermischen, wir reden ganz häufig über Nachhaltigkeit und meinen Synonym Ökologie oder Klimaschutz oder so, ja. Tatsächlich schützen wir halt nicht das Klima. Also, weil das ist jetzt nicht das Endziel des Klimaschutzes, sondern das Endziel des Klimaschutzes ist es, Menschen zu schützen. Ja, die Welt verändert sich. Wir haben sie eindeutig verschlechtert, die Situation, ja. Wir generieren die Kipppunkte. Wir bringen alles aus der Balance. Aber das, was wir zu befürchten haben, ist nicht so richtig, dass die Welt davon sich nicht nochmal erholen wird, sondern dass wir als Menschheit uns nicht davon erholen werden. Ja, so. Ähnlich ist es halt bei Datenschutz, ja. Wir schützen Daten nur implizit und nicht explizit, sondern es geht nicht um den Datenschutz, es geht um den Menschenschutz. Deswegen schützen wir Daten, damit Menschen geschützt werden. Und genauso ist es mit der Digitalisierung. Das, was wir hier betreiben, da ist die Digitalisierung nicht der Zweck an sich. Das ist Quatsch, ja. Es gibt ja total viele Leute, die digitalisieren, um zu digitalisieren. Aber das, worum es eigentlich geht, ist, wie wollen wir in der Zukunft miteinander leben? Also, um da den Kontext wieder herzustellen, wenn es uns einmal gelungen sein wird, hoffentlich, die Menschheit zu retten, ja, so, und dass wir halt alle sozusagen unsere Lebensgrundlagen so erhalten haben, dass wir uns als Menschen dem Klimawandel angepasst haben werden, wie wird dann unser Zusammenleben sein? Ja, und dafür könnte Digitalisierung eine Lösung sein, dass wir sagen, Digitalisierung ist etwas, das unser Zusammenleben im Gegensatz zu heute verbessert. Und vielleicht ist Digitalisierung aber auch etwas, was die in der Zwischenzeit unser Zusammenleben verschlechtert hat. So. Und um sich dazu Gedanken zu machen, wie wir eigentlich Digitalisierung gestalten wollen, müssen wir wissen oder zumindest eine Idee davon haben, wie wir alle miteinander leben wollen. So. Dazu haben der Hase und ich eine Vorstellung. So, unsere Vorstellung lautet beispielsweise, dass wir in einer Gesellschaft miteinander leben, in der die Menschen frei sind, in der Menschen ein Selbstbestimmungsrecht haben, das sie auch geltend machen können, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Teilhabe etwas Selbstverständliches ist, wo man in Solidarität und Respekt miteinander umgeht und so weiter und so fort. So, wir haben auch eine Idee davon, dass wir eine Gesellschaft haben wollen, in der es beispielsweise vielleicht keine Diskriminierung gibt oder so. Ja, oder in der wir halt sagen, Vielfalt ist was Schönes. Aber das ist jetzt nicht sozusagen unumstritten. Ja, also das ist sozusagen unsere Vision davon und sagen, nachhaltig sind wir dann, wenn wir das schaffen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, unter anderem auch im Silicon Valley oder eben auch in Peking oder irgendwie in Moskau oder sonst irgendwo, die halt eben eine ganz andere Vorstellung davon haben, wie die Welt von morgen aussehen soll. Und die haben sehr, sehr viele Ressourcen, finanzieller und personeller Art. Die haben ein ganz hervorragendes Marketing. Ja, die schreiben auch Bücher darüber, wie man beispielsweise den Mars besiedeln könnte und kolonisieren könnte mit Menschen, die irgendwie eine weiße Hautfarbe haben und so. Ich lasse das hier einfach mal stehen. So, das sind Menschen, vor denen wir richtig Angst haben müssen. Ja, so, also vielleicht nicht alle von uns, aber ein riesiger Teil der Menschheit, sagen wir mal so. Ja, und insofern kann man uns unterstellen, dass wir ideologisch sind. Ja, so. Und wir haben es halt nicht geschafft, unsere Grundprinzipien so zu formulieren, dass wir sagen, ist das eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben, um Nachhaltigkeit festzulegen? Ja, weil die Gestaltung der Zukunft, die passiert auch dort, wo wir der Meinung sind, dass Digitalisierung nicht nachhaltig ist. Mhm. So, weil sie Menschen gefährdet.
Ja, wobei ich tatsächlich jetzt sagen würde, ich will es gar nicht großartig bewerten, ob die Kriterien, die ihr jetzt definiert habt, ich meine, da können wir gleich nachher, wie gesagt, noch mal ein bisschen detaillierter darüber sprechen und welche ihr dort zusammengetragen habt, ob die jetzt die richtigen oder die falschen sind. Ich finde es grundsätzlich erstmal toll, dass ihr euch überhaupt Gedanken dazu gemacht habt, weil, und das ist das, was ich vorhin mit meiner Frage versucht habe herauszuarbeiten, ich glaube, dass tatsächlich das Thema Digitalisierung, wenn überhaupt, in den Köpfen der Menschen eher aus einer ökologisch nachhaltigen Perspektive betrachtet wird, selten aber, sagen wir mal, unter dem Aspekt der Sozialverträglichkeit, der Menschenrechte oder anderen Themen und dass die natürlich da auch mit reinspielen und wie auch immer man am Ende des Tages dann Nachhaltigkeit formuliert, obliegt dann vielleicht auch jedem oder wie man es definiert, obliegt dann vielleicht auch jedem selbst. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass ihr das ganze Thema auch so angefasst habt, wie ihr es angefasst habt, habt ihr zumindest mal einen Diskurs geschaffen, dass man über dieses Thema überhaupt nachdenkt und sich fragt, stimmt, ist da eigentlich nicht noch mehr als eben gerade vorhin das genannte Green IT? Oder ist es vielleicht nicht ökologisch sinnvoll, wenn ich den ganzen Tag Netflix gucke oder wenn ich mit Bitcoins handle? Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man überhaupt grundsätzlich mal über solche Sachen nachdenkt. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass ihr sagt, naja, es sind aber nicht nur diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, sondern eigentlich muss man das ganze Thema viel, viel weiter fassen. Und am Ende des Tages geht es eigentlich um den Menschen, was man ja oft eben vergisst, ja, weil wenn es um Klimaschutz geht, dann reden alle, so wie du gerade vorhin schon sagst, immer darüber, dass man jetzt in irgendeiner Weise was tun muss, damit die Erderwärmung zurückgeht. Dass man das am Ende des Tages aber vor allen Dingen dafür tun, dass wir hier einen Lebensraum haben, ist eine ganz andere oder keine andere Fragestellung, aber steht für viele auf einem ganz anderen Blatt, weil die diesen Transfer gar nicht herstellen und diese Verbindung gar nicht schaffen. Und deswegen finde ich das halt auch gut, überhaupt erstmal solche Kriterien zu definieren und zu sagen, okay, lass uns mal darüber sprechen und vielleicht auch dann in der Diskussion dazu zu kommen, dass man es an der einen oder anderen Stelle nochmal revidiert oder diese Kriterien nochmal anpasst.
Genau, ja, genau. Ja, also das, wir haben halt so ein bisschen auch das Ziel, dass diese Kriterien uns auch so ein bisschen überleben quasi. also dass man halt wirklich versucht, ja, wie du halt sagst, so ein öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, was wir damit eigentlich tun. Denn letztlich ist das, womit wir uns befassen, auch nichts Neues. Technologiefolgenabschätzung ist etwas, was wir schon seit Jahrzehnten kennen. Ja, aber wir haben halt eben zunehmend eine Mentalität global gesehen, eine Mentalität des sogenannten Tech Solutionism. Das heißt, wir glauben, dass auch soziale Probleme sich lösen und vielleicht auch ersetzen lassen durch bestimmte Technologien. Dass Technologien zu vielen Lösungen beitragen können, ist ja unstrittig. Ne? Aber Technologien sind ebenfalls Mittel zum Zweck. Sie stehen immer in einem sozialen Kontext, in einem vielleicht kulturellen Kontext, in einem psychologischen Kontext und all solche Dinge. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, sich im Vorhinein schon mal Gedanken zu machen, was bewirke ich eigentlich, wenn ich irgendetwas tue technisch. So, und da hat man natürlich immer ein bestimmtes Ziel vor Augen und denkt sich so, okay, ich will halt eine Lösung schaffen. Dass ich gleichzeitig 5 neue Probleme aufmache, ja, ist etwas, was eben nicht allgemein präsent ist, würde ich halt einfach sagen. Ne? Wenn man sein eigenes Ziel verfolgt und eigene Dinge tut, dann kann man so Kollateralschäden nicht immer von Anfang an mitdenken. Manchmal ergeben die sich auch. Aber wir versuchen halt eben, Leute zu motivieren, das mal zu betrachten oder immer noch mal irgendwie einen Weg zu finden, sich mit möglichen Problemen auseinanderzusetzen. So, also ganz profan, ne, wenn du halt Sicherheitsberatung machst in der IT, bedauerst du es häufig, wenn du sehr, sehr, sehr spät eingebunden wirst, wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und das ist halt eben auch der Grund, warum das zehnte Grundprinzip, um das jetzt mal kurz mal aufzugreifen, tatsächlich auch Security by Design ist, weil viele Dinge, die einem eben passieren, digital, sind vermeidbar. Ja, und ich sage jetzt auch mal, in den größten der größte Teil unseres Jobs ist jetzt auch nicht so spektakulär spannend, wie einige Hollywood-Filme das irgendwie so suggerieren, ja, dass man halt irgendwie so mit seinem Hoodie da sitzt und irgendwie den Staat zerhackt und dann irgendwie ein riesiges globales Chaos ausbricht oder so. Das machen wir schon mal, ne? Aber jetzt nicht so oft. So. In der Regel sind halt die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, super profan. Also wirklich, ne? Da geht es halt eben um hart gecodete Passwörter oder da geht es halt irgendwie um Programmierfehler, Nachlässigkeiten, so. Da geht es vielleicht aber auch um beispielsweise Übernahmen von bestimmten Firmen durch andere Firmen, die da eine ganz andere Sinnstiftung darin sehen, sage ich mal ganz vorsichtig, als das, was es eigentlich gemeint war. So, ja, da gibt es halt unterschiedlichste technische und organisationale Fragen, die halt eben zu Verwerfung führen können, bei denen Leute einfach vielleicht irgendwie mal bestimmte, ich sag mal, Gewinnerzielungen oder Einsparungen im Blick gehabt haben und dabei nicht gesehen haben, dass das, womit sie handeln, oder das, womit sie operieren, personenbezogene Daten sind und oder nicht personenbezogene, aber doch wertvolle Daten. So, also so Assets oder wie auch immer, ja. Und das heißt, man hat, wenn man Digitalisierung betreibt, eine Art treuhändische Verantwortung. Und wenn man dieser treuhändischen Verantwortung nicht nachkommt, ja, egal ob das irgendwie eine gesetzlich durchsetzbare Geschichte ist oder vielleicht auch eine ethische Erwägung oder so, dann haben wir ein Problem als Gesellschaft, ja, gerade in der Digitalisierung, weil die Digitalisierung bedeutet, dass wir alle miteinander vernetzt sind und da nivellieren sich große und kleine Akteure. Da kannst du schon mit sehr, sehr kleinen Hebeln sehr, sehr großen Schaden anrichten. Und das ist halt der Grund, warum wir wollen, dass es halt ein höheres Bewusstsein gibt dafür, dass wir sagen, also das können wir jetzt nicht so machen, wie wir das halt woanders in der, sagen wir mal, physischen Welt schon vorgelebt haben. Obwohl ich auch sagen muss, umgekehrt ist es so, wir werden ja häufig konfrontiert mit dem Vorwurf, wir seien Verhinderer und Bedenkenträger und innovationsfeindlich und all solche Dinge. Das passiert uns tatsächlich relativ häufig, weil wenn wir halt sagen, so hier Datenschutz und so, dann gelten wir natürlich als Spielverderber. Und wenn ich mir da halt, sagen wir mal, die physische Welt angucke, dann denke ich, auch dort sind wir eigentlich auch weiter, ja. Also ich bin nicht sicher, wie viele Autos heute noch irgendwelche Airbags haben, die nicht aufgehen, wenn du einen Unfall hast, ja. So. Das heißt, es ist möglich, bestimmte Dinge so zu tun, dass sie halt auch sicher sind und nicht so fehleranfällig. Das war vielleicht nicht immer so, aber bei den Dingen, die wir schon als Wert erkennen und schon auch als Gefahr und als Risiko erkennen, sind wir schon gar nicht mal so schlecht. Ja, so auch bei Verschlusssystemen oder so, wo es so richtig um was geht, gibt es halt ganz häufig schon sehr, sehr, sehr konzentrierte Arbeit. Ich nenne es einfach mal so. Im Übrigen auch in der organisierten Kriminalität. Also es gibt keine sicherere Software als eine Ransomware-Malware, die Malware, die dazu verhilft, dass es halt Erpresserbanden gibt, die große Datenmengen verschlüsseln, die erlauben sich gar keinen Fehler, ja. Also wenn uns halt irgendwie beispielsweise Leute sagen, IT-Sicherheit, man ist ja eh nie sicher, dann kann man nur sagen, es gibt Leute, denen die Dinge wichtig genug sind, dass sie halt sicher sind, ja.
Aber warum glaubst du denn, dass dieser, ich sag mal, verantwortungsbewusste Umgang mit Themen wie Datenschutz oder Datensicherheit so schwierig ist? Also man hat ja immer so das Gefühl, dass gerade diese Themen so als Geißel der Unternehmen betrachtet werden.
Ja.
Und viele tun sich ja auch total, also du hast es ja gerade selber auch gesagt, ja, ihr seid Verhinderer oder ist doch alles, also nee, das muss man so kompliziert machen und so weiter. Aber also warum glaubst du, ist das so ein schwieriges Thema für viele? Liegt es vielleicht daran, dass sie einfach das Verständnis dafür nicht haben, so wie vielleicht auch für das Thema Nachhaltigkeit in Summe? Oder woran glaubst du, liegt das wohl?
Ja, ich glaube, das ist eine fehlende Risikokompetenz, die wir haben überall, ne? Also alle sprechen immer davon, dass wir halt eine Medienkompetenz entwickeln sollen. Das finde ich, also so Angreifer haben eine hohe Medienkompetenz, sind die deswegen nachhaltig? Ich glaube nicht, ja. So, also die Medienkompetenz, ich glaube, daran liegt das gar nicht so sehr. Ich glaube, es liegt halt wirklich daran, dass es wahnsinnig schwer ist, digital einzuschätzen, welchen Risiken wir uns eigentlich aussetzen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ach ja, also dafür jetzt, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Videokonferenz über Zoom mache, ist es mir das wert, dass meine Daten da halt irgendwie preisgegeben werden oder so. Oder ich könnte im Leben nicht auf soziale Medien verzichten. Ne? Mein gesamtes Selbstwertgefühl hängt daran, wie viele Follower ich habe und so. Das wäre ja ein viel größerer Schaden, als jetzt irgendwie nicht auf Instagram zu sein oder irgendwie meine Produkte nicht auf YouTube zu bewerben oder so. Das sind natürlich immer Opfer, ja, so, die man erbringen muss, das ist auch klar, ne? Also bevor ich mich mit IT-Sicherheit befasst habe, hatte ich auch WhatsApp auf dem Telefon, ja. So, und als ich das dann irgendwann gemerkt habe, was das so bedeutet, habe ich es gelassen, aber ich habe dann halt eben auch monatelang und vielleicht auch jahrelang keine wirklichen Kinderbilder in der Familiengruppe mehr gesehen oder so. Und das ist schon natürlich ein herber Verlust, ja. So, das heißt also, dass man das als Verhinderung empfindet, verstehe ich ja sogar. Ja, nur ich sage halt eben auch zu den Leuten, wenn die einem auch vorhalten, dass man sagt, man muss doch einfach erstmal Dinge ausprobieren als Startup. Und das sagt ja unsere Bundesregierung auch, ne? Die Startups müssen jetzt gestärkt werden und ach, und jetzt müssen wir doch den Gründergeist und lass sie doch erstmal machen, dann machen die Datenschutz halt hinterher. Kann ich nur sagen, bitte weg von meinen Daten. Ja, so, weil Fehlerkultur mag ja was Richtiges sein, wenn man aber vorsätzlich Schaden zufügt, ist das nicht mehr so lustig, ja. So. Und ich sage halt immer als Beispiel, und darauf wollte ich eigentlich vorhin auch hinaus, aber ich habe mich sozusagen wegtreiben lassen, ist halt niemand würde heute auf die Idee kommen, ein Auto ohne Bremsen einfach mal zu konzipieren. Das würde kein Mensch heute mehr machen. Oder was heißt mehr? Ich glaube, es hat noch nie ein Mensch machen wollen. Ich glaube, es ist noch vielleicht sogar noch viel wichtiger als das Gaspedal, ist die Bremse, ja? So. Und wenn mir heute jemand erzählt, ja, lass die Startups doch erstmal was Digitales machen und verhindere die jetzt doch nicht mit deinen blöden Bedenken mit IT-Sicherheit und so, was soll das und so, dann ist das im übertragenen Sinne tatsächlich ein Auto, das ich erfinde ohne Bremsen. So. Und dass das absurd ist, das ist ja für jeden Menschen eingängig, sogar für die, die meinen, ne, Innovation sei das Allerwichtigste der Welt und man muss den Leuten doch die maximal Freiheit lassen, damit sie Dinge erfinden können, die möglicherweise hinterher einen Markt finden oder so, ja. Also wir plädieren immer sehr fürs zu Ende denken, bevor man anfängt. So, und, dass und das aber nicht lustig und cool ist.
Ja, wie würdest du denn, bleiben wir mal kurz bei den Startups, wie würdest du denn, also ich meine, es entstehen ja wirklich sehr viele, teilweise auch echt verrückte digitale Geschäftsideen bei Startups. Und das ist ja auch gut so, ja. Also die sollen in ihren Inkubatoren auch frei denken und innovativ sein, finde ich grundsätzlich auch gut. Aber wie würdest du denen denn helfen, um zu sagen, okay, passt auf, hier habt ihr eine Guideline. Bitte, wenn ihr versucht, dann eure digitalen Geschäftsideen in die Tat umzusetzen, denkt zumindest an diese oder jene Themen, bevor ihr es dann auf die Menschheit loslasst.
Ja, also ich glaube, das wäre eigentlich ehrlich gesagt wesentlich, ne? Also Anreizsysteme sind natürlich super, ja. Also ich glaube, Startups, die Datenschutz missbrauchen, sind ja im Grunde schon nicht erlaubt, ja. Also nicht compliant und so weiter. Wir erleben aber nicht, dass das zurzeit so ist. Also ganz viele Startups gehen auf den Markt, manchmal im Wissen, manchmal nicht im Wissen, dass sie Datenschutzrecht nicht befolgen, sage ich jetzt erstmal so, ne? Mhm. So, und in der Spekulation, dass sie nicht erwischt werden. Das geht gar nicht, ja? Weil es ist völlig egal, ob klein oder groß, ne? Wenn man mit personenbezogenen Daten von Menschen agiert, dann muss man sich damit beschäftigen, wie man die schützt. Punkt, ja? Da bin ich komplett rigoros. Aber ich weiß halt natürlich, das ganze Thema Verbot ist halt immer so ein empfindliches und so. Da würde ich halt sagen, okay, dann lass uns über Anreizsysteme sprechen. Lass uns das nochmal aufgreifen, was die Bundesregierung zum Beispiel in der Startup-Strategie sagt und sagt, ja, wir müssen jetzt auch für öffentliche Aufträge mehr Startups reinholen, die Barrieren müssen geringer sein, die Förderung muss einfacher zu kriegen sein und so weiter und so fort. Ich würde ganz klar sagen, ich fördere ein Startup, das mir zeigt, dass es verantwortungsbewusst mit personenbezogenen Daten umgeht. Punkt. Wenn es ein Startup nicht zeigen kann, fördere ich das auch nicht als Bundesregierung. Ja? Mhm. So, dann kann man natürlich sagen, oh, die Frau Kron will wieder verbieten. Oder man kann halt sagen, ein Anreiz wäre, ne, es gibt einen erleichterten Zugang zu Förderung, wenn ich zeige, dass ich keinen Schaden in der Zukunft anrichten werde. Dass die Bundesregierung das nicht macht, verstehe ich nicht. Ne? Das hast du halt in allen Vergabeprozessen überall. Es muss ja nicht mal eine Förderung sein und jetzt auch nicht nur Startups sein. Ne? Auch bei Forschung. Ne? Ich habe mich schon mehrfach um Forschungsprojekte, die öffentlich finanziert werden, bemüht. welche Projekte da immer so gewinnen, das zieht dir die Schuhe aus. Ja, wo du halt sagst, okay, also das Mindestmaß dessen, was die Bundesregierung fördern sollte, sollten doch irgendwie Projekte sein, die zunächst mal geltendes Recht berücksichtigen. So. Ist aber nicht so, ja. Gerade im Gesundheitsbereich, ne? Gesundheitsdaten sind halt immer so ein besonderer Schocker. Also wenn du halt eben deine Laune richtig, richtig verderben willst, dann guck dir den Gesundheitsbereich an und die Startups, die dort rumhängen und so weiter, ja. Oder die halt, oder auch nicht nur Startups, sondern Forschungsbereiche, die beispielsweise erforschen, wie du mehr Daten bekommst von Menschen, anstatt zu erforschen, wie du die Daten besser schützt. So, und das kann nicht keine kongruente Politik sein, weil eben tatsächlich der Gesetzgeber ja auch sich was dabei gedacht hat, als er die bestimmten IT-Sicherheitsgesetze auf den Weg gebracht hat und auch die Datenschutzgesetze.
Ja? Absolut, absolut. Vor dem Hintergrund können wir ja vielleicht noch mal gerade über deine 10 oder über eure 10 Grundprinzipien zur nachhaltigen Digitalisierung sprechen. Wir hatten gerade schon mal das Thema Security by Design angesprochen. Es beginnt mit dem Thema Menschenschutz. Wie seid ihr genau auf diese Kriterien gekommen? Also du hast ja so ein bisschen gesagt, es war ein doch langwierigerer Prozess, auch viel Diskussion mit Wissenschaftlern, um diese Kriterien mal zusammenzustellen. Das wäre der eine Teil meiner Frage. Die andere Frage bezieht sich so ein bisschen auf darauf, wie das in der Öffentlichkeit auch angewandt wird oder ob ihr, also du hattest ja gerade vorhin gesagt, es ist schon so, dass schon von Zeit zu Zeit Menschen auch auf euch zukommen und mit euch auch hier in den Diskurs einsteigen, so wie ich das jetzt ja auch getan habe. aber spannend wäre ja vor allen Dingen, wenn man sagen könnte, okay, es gibt jetzt Unternehmen, die nehmen vielleicht diese Kriterien und versuchen zu bewerten, ob das, was sie jetzt im digitalen Umfeld, egal ob es jetzt ein Startup oder ein, weiß nicht, DAX-Unternehmen ist, diese anzuwenden und vielleicht auch so ein bisschen zu bewerten, wie diese Kriterien auch auf das passen, was sie unternehmerisch machen. Gerne auch öffentliche Stellen, weil da würde es man ja mal zumindest erwarten, dass das vielleicht passiert. Aber wie ist da so der Umgang in der Öffentlichkeit oder der Unternehmen mit euch? Oder passiert da eigentlich gar nicht viel, weil die nehmen das zur Kenntnis, aber machen trotzdem so weiter, wie es bisher getan haben?
Ja. Ich würde vorschlagen, ich nenne ganz kurz mal diese Prinzipien, ne, damit die jetzt auch genau wissen, worüber wir reden. Ja. Und es gibt tatsächlich eine logische Reihenfolge, die wir dann auch im Nachgang mal festgelegt haben, die sagt, wir beginnen mit dem großen Ganzen und arbeiten uns durch bis zum konkreten Wie sozusagen, ja? Also der Menschenschutz steht bei uns über allem, denn das ist der Grund, warum wir die Dinge tun, die wir tun in der IT-Sicherheit, ja? So, also oder in der, sagen wir mal, qualitativen Verbesserung von Digitalisierung. Also da ist war für uns klar, wir machen das aus keinem anderen Grund, als dass uns das ein Anliegen ist, dass Menschen unversehrt bleiben. So, und zwar unversehrt in sozusagen im Umgang mit den personenbezogenen Daten und dass die Daten, die über diese Menschen erhoben werden oder die Informationen, die über diese Menschen erhoben werden, keine Gefährdung für Menschen entsteht. Ja, es gibt, wir könnten einen ganzen Podcast damit füllen, welche Gefährdung es gibt. Ja, weil auch hier ist natürlich immer sehr, sehr schwer zu verstehen. Aber
da spielt auch das ökologische Thema natürlich eine Rolle. Also
ja, natürlich, ja klar. Ja, absolut, genau. Ja. So, also das große Ganze, das erste zu nennen ist, es geht uns um den Menschen, Punkt. Ja, und alles, was danach kommt, Technologie und so weiter, Gewinnerziehungsabsicht ist dem untergeordnet. Das ist kein Konsens überall, ja. Also es gibt auch sozusagen Gewinnerzielungsprojekte, denen der Menschenschutz vollkommen egal ist. So, aber wir haben gesagt, das ist unsere Position, das muss so sein. Dann kommen drei Kriterien oder sagen wir mal Basisprinzipien, die sagen wir mal, die Rechtslage bewerten, beziehungsweise sagen wir mal, zwei auf jeden Fall. Und zwar ist unser Punkt Nummer zwei ist die Grundrechtsorientierung und Punkt Nummer drei ist die Rechtskonformität und Rechtsdurchsetzung. Da sagen wir halt einfach, Leute, wir müssen uns gar nicht groß bemühen, über Ethik zu reden. Wir müssen gar nicht unseren Kopf so wahnsinnig anstrengen. Es reicht, wenn wir uns angucken, wie halt eine gesetzliche Norm ist, ja, was der Geist sagt, also der Geist der Gesetze sagt, warum haben wir uns überhaupt als Gesellschaft gemüßigt gefühlt, unseren Grundkonsens in ein Gesetz zu gießen. Ja, und natürlich würde ich jetzt behaupten, ist der Regulator, die Politik, wie auch immer man das nennen möchte, da auch daran interessiert, Menschen zu schützen. Wir nennen das ganz häufig auch Verbraucherschutz. Ich ziehe es vor zu sagen Menschenschutz. Ja. Und da geht es halt einfach darum, guckt euch mal bitte an, was sind denn die Rechte, die man den Menschen zugesteht, nämlich beispielsweise informationelle Selbstbestimmung, beispielsweise die Würde des Menschen und so weiter und so fort. Das sind Grundrechte, die zunächst mal zu respektieren sind. Und wenn ich irgendetwas tue, was diese Grundrechte angreift, dann bin ich illegitim. Wenn ich aber was tue, was aber auch dem sozusagen nachgeordnet irgendwie Gesetze verletzt, ja, die es schon gibt, die nicht mehr strittig sind, die sind da, ja, dann habe ich halt einfach nicht nur illegitim gehandelt, sondern auch einfach illegal. So. Und das ist eben der Grund, warum wir das Gefühl hatten, das muss da rein, haben aber auch gleichzeitig festgestellt, Gesetze gibt es schon sehr, sehr viel. Hm. Und wir können jetzt nicht jedes Mal, wenn ein riesiger Leak wieder öffentlich wird, ein neues Gesetz machen, denn theoretisch haben wir schon eine Rechtslage, die schon recht gut ist, wenn sie denn durchgesetzt werden würde. Ja, und wir haben halt einfach ein riesiges Gap zwischen der Gesetzgebung und der Rechtssetzung und dem, was heute durchgesetzt wird. Und das ist ein riesiges Problem. Und deswegen plädieren wir dafür, jetzt nicht zwingend viele neue Gesetze auf den Weg zu bringen, die vielleicht auch mal neu mit Lobbyisten zu verhandeln und ich weiß nicht was alles, sondern einfach mal die Rechtslage, die wir heute haben, einfach mal sehr konsequent durchzusetzen. Dann fiele schon, glaube ich, extrem viel weg, was wir halt an Problemen haben, die wir uns als Schulden für morgen aufbauen. So, dann haben wir die systemische Ausrichtung als Grundprinzip. Und das ist ganz klassisch, was ich vorhin zu dir gesagt habe, die Technologiefolgenabschätzung.
Ja, klar.
So, ne, dass wir halt sagen, okay, was ist jetzt irgendwie das, was wir tun und was bedeutet das, was wir tun? So, und wir haben das halt einfach, wir haben überlegt, ob wir das Technologiefolgenabschätzung nennen oder ob wir das systemische Ausrichtung nennen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ganz glücklich bin, aber wir haben es jetzt einfach systemische Ausrichtung so genannt, einfach um halt auch von diesen feststehenden Begriffen ein bisschen wegzukommen. Bei Nachhaltigkeit haben wir ja schon Probleme. Deswegen sagen wir halt, guck dir den Gesamtkontext dessen an, was du da tust. Du machst nämlich nicht nur irgendwie eine App. Ja, das machst du nie. Du hast nie einfach nur eine App da, sondern diese App tut Dinge und das bitte betrachten. Und in die gleiche Richtung gehen eben auch die nächsten beiden Punkte, die wir haben, nämlich einmal die Grundwerte und Zukunftsdenken und die Gemeinwohlorientierung, die du auch schon genannt hast. Mhm. Und vielleicht auch das ganze Thema öffentliches Bewusstsein, weil man halt eben sagt, okay, die Grundwerte und Zukunftsdenken bedeutet halt, ne, ist das, was ich tue, und da bin ich halt bei der Ethik, ne, da bin ich halt jetzt bei der Kür so ein bisschen, ne, dass ich halt sage, ist das eigentlich legitim, was ich tue, oder ist es das nicht? Und das ist halt auch genau der Punkt, den ich schon am Anfang problematisiert habe, zu sagen, was stellen wir uns eigentlich für eine optimale Zukunft vor? Und hilft uns die digitale Maßnahme dabei oder verhindert eine digitale Maßnahme, dass ich zu diesem Zukunftsbild komme, das ich eigentlich will? Und dazu gehört halt eben Gemeinwohlorientierung. Gemeinwohlorientierung muss keine Gewinnerzielungsabsicht ersetzen, aber es muss halt klar sein, dass eine Gewinnerzielungsabsicht der Gemeinwohlorientierung untergeordnet ist im Wert, also in der Priorität. Ja, das heißt, wenn ich etwas tue, dann wäre das doch wünschenswert und schön, wenn wir als Gesellschaft auch davon profitieren würden, wenn es einen gesellschaftlichen Mehrwert geben würde, wenn unser Zusammenleben verbessert werden würde, anstatt dass sich Einzelne bereichern an Dingen. Und wie gesagt, auch darüber können wir trefflich streiten, ja, ob das gut ist oder nicht. So.
Aber ich glaube, man kann beides miteinander verbinden. Also.
Ja, total. Ja, also ja. Das ist jetzt keine Fundamentalkritik am Kapitalismus oder so. Das ist so, ne?
Nein, die kommt woanders. Ich glaube tatsächlich, dass man beides auch miteinander verbinden kann. Es gibt ja auch viele Beispiele.
Ich bin Unternehmerin, ne? Ich habe in meinem Leben schon 5 Unternehmen gegründet. Ich glaube, man kann das verbinden und man sollte das verbinden, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ja, also meine unternehmerische Freiheit habe ich genau dafür genutzt. Es war nicht billig und es war überhaupt nicht einfach. Aber ich finde, ein Unternehmer hat eben nicht nur Freiheit, sondern auch Verantwortung und sollte beiden gerecht werden. Egal. Weiteres Thema, das ich genannt habe, öffentliches Bewusstsein, ist halt tatsächlich, dass wir feststellen, dass wir mit der Digitalisierung, die wir heute betreiben, oder anders. Also meine erste Sorge, als ich angefangen habe, mich mit IT-Sicherheit zu beschäftigen, war, dass unser Privatleben erodiert. Also, dass wir in unserem Privat- oder mit dem Konzept der Privatheit ein Problem bekommen durch Digitalisierung, weil ich mich so mit dem ganzen Thema Überwachung und so weiter beschäftigt habe und das natürlich ultimativ nicht nachhaltig ist und so. Inzwischen aber habe ich das Gefühl, dass das die Privatheit nicht sozusagen das größte Risikofeld von allen ist, sondern eigentlich noch viel mehr unsere Öffentlichkeit bedroht wird durch Spaltung und durch diese ganzen Filterblasen, durch Algorithmen, die dafür sorgen, dass wir gesellschaftlich gespalten werden. Und deswegen ist das ganze Thema öffentliches Bewusstsein eben auch das Thema Bildung, eben auch das Thema Medien und die Frage, ne, gibt es halt irgendwie eine Form der Transparenz von Digitalmaßnahmen? Gibt es dann eben wie auch eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit, weil ich halt eben eine öffentliche Verantwortung auf mich nehme, wenn ich große Datenmengen irgendwie verarbeite und so weiter und so fort. Das war uns halt eben auch sehr wichtig. So, und demzufolge haben wir dann Punkt 8, das ganze Thema Verantwortungsübernahme, weil wir halt sagen, wir haben halt eben auch in dieser ganzen Debatte um den Prosumenten, ja, also dem Produzenten und Konsumenten von digitalen Maßnahmen, immer auch einen Netzwerkeffekt, der damit einhergeht. Und dieser Netzwerkeffekt sagt halt eben auch, jeder einzelne von uns, ob ich jetzt CEO eines Riesenkonzerns bin oder ob ich ein Social-Media-Nutzer bin oder was auch immer, jeder hat eine gewisse Mitverantwortung, die Sicherheit in der Gesamtheit zu gewährleisten. Mhm. Ja, also wenn ich im Adressbuch eines WhatsApp-nutzenden Menschen bin, dann hat WhatsApp meine Daten. Auch wenn ich mich entscheide, nicht bei WhatsApp zu sein. Und das ist ein Problem. Ja, das heißt, jeder von uns muss ein Bewusstsein dafür erhalten, wie ich eben nicht nur meine eigenen personenbezogenen Daten schütze, wie ich meinen eigenen Schutzstandard einhalte, wie ich meine eigene Toleranz einhalte oder ne, darauf aufpasse sozusagen, sondern eben auch die der anderen. So, und da habe ich natürlich einen großen Hebel, wenn ich ein Unternehmen bin und sage, das ist jetzt mein Produkt, und einen verhältnismäßig kleinen Hebel, wenn ich jetzt irgendwie meine Freunde und Familie schütze vor Übergriffen. Aber dennoch ist das wichtig, ja. Also jeder von uns, der sagt, ich habe nichts zu verbergen, dem antworte ich, du ziehst dich aber doch morgens an. Ja, und dann sagt er, ja, es ist vielleicht kalt oder so. Ich sage, okay, aber hast du eine Haustür? So, ne, also es ist halt so. Und solche Fragen sind halt eben sowieso das Dämlichste. Das zeigt halt einfach auch, dass das Risikobewusstsein einfach nicht da ist. Absolut, ne? Dass du halt nicht verstehst, was du schützt. Ja, richtig. So. Und deswegen haben wir halt eben die zwei super konkreten Grundprinzipien, die wir haben, die halt vielleicht auch so ein bisschen ein kleines Kochrezept dafür sind, wie man jetzt nachhaltige Digitalisierung betreiben könnte. Das ist Punkt Nummer 9, Privacy by Design, Punkt Nummer 10, Security by Design. Warum ist das ein Unterschied? Privacy by Design bedeutet, dass wir grundsätzlich datensparsam denken und konzipieren. Das ist diametral gegen Big Data Driven Business. Ja, so.
Ja.
Ich lasse es einfach mal dabei. So, also wir so streng need to know, also den Grundsatz der Datensparsamkeit, ja, den Grundsatz der Frage, muss ich eigentlich alle Daten haben, die ich gerne hätte? So, und ganz ehrlich, ja, also unsere Intuition ist ja ganz woanders. Also ich habe ja auch schon unterrichtet, ne, wie viele Masterarbeiten ich schon prüfen sollte, bei denen Studierende mir gesagt haben, ja, ich werde einen Fragebogen machen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also aber für deinen Sachgegenstand hast du ja schon ziemlich viele Primärquellen, ne? Ja, ach, na ja, also dann sage ich halt, okay, was ist denn die Fragestellung, die du durch deine Primärquellen nicht beantworten kannst, dass du halt nochmal auf die Leute hingehst? Ja, nee, ich möchte empirisch arbeiten. Und dann sage ich, okay, gut, das ist ja ein Argument, ja. So, und dann sage ich, okay, welche Frage? Und dann sagen die mir ganz häufig, das werde ich hinterher ermitteln. So, meine Fragestellung ermittle ich, nachdem ich meine Fragebögen rumgeschickt habe. Und dann sage ich gesagt, okay, aber was kommen denn dann für Fragen auf deinen Fragebogen? Und dann kommen halt eine riesige, gigantische Range an Fragen, bei denen die Relevanz noch gar nicht klar ist, aber man halt sozusagen auf Vorrat schon mal alles abgefragt hat. Ja, also so.
Es könnte ja hinterher noch irgendeine Frage auftauchen.
Genau. So, und Vorratsdatenspeicherung ist halt irgendwie nicht so cool. Ja, so. Das wäre sozusagen das Gegenteil von Privacy by Design. Ne? Lass die Leute in Ruhe und erheb nur Daten, wenn du das unbedingt dringend musst. Und deswegen also das legitime Geschäftsinteresse, das sich irgendwie in die DSGVO eingeschlichen hat, ist nie das Gedankengut der DSGVO gewesen. Ne? So, also ich kann ein komplett illegales Geschäftsmodell entwickeln, damit an den Markt gehen und dann mein komplett illegales Geschäftsmodell damit begründen, dass ich ein legitimes Geschäftsinteresse habe, um DSGVO-konform zu sein. Geht nicht. So. Und zum Schluss, ich langweile niemanden, Security by Design heißt halt, von Anfang an seine verdammten Hausaufgaben zu machen. Wenn ich code, dann muss ich so coden, dass bestimmte Angriffsvektoren nicht da sind, ja. Es gibt ja auch das Konzept Security by Default. Das heißt halt eben, dass die Grundeinstellungen jedweder Software erstmal sicher sind. Und dass ich erst, wenn ich sozusagen freiwillig und in absoluter Kenntnis und Gutheißung der entsprechenden Risiken die Einstellung dann vom Default modifiziere und dann halt bestimmte Lücken bewusst aufmache, aus welchen Gründen auch immer, dass ich das machen kann, aber dass ich halt zum Beispiel jede Software ablehne, die bei irgendwelchen Updates, so die denn passieren, ja, das ist natürlich ja auch immer die nächste Frage, aber wenn ich ein Software-Update habe, die Grundeinstellung wieder zurück auf nicht sicher bin, ist natürlich auch nicht cool, ja. So. Also das sind halt jedenfalls so ein bisschen konkretere juristisch-technische Maßnahmen, die man betrachten sollte, wenn man sich überlegt, ein digitales Geschäft oder ein digitales Projekt zu machen. So, das ist erstmal Teil 1 deiner Antwort. Die Hörer werden schon so, jetzt kommt, Gott.
Genau, Teil 2.
Teil 2 war die Frage, wie sich denn die Leute jetzt sozusagen konkret damit beschäftigen sollen, wollen, können und was
oder sozusagen auch Unternehmen zum Beispiel auch auf euch zukommen, ja, und sagen, okay, helft uns mal, ja, können wir das, ja, oder wie könnten wir mithilfe eurer Kriterien denn bewerten, wo wir eigentlich in dem Rahmen uns bewegen und ja, wo wir vielleicht Optimierungsverbesserungsbedarfe sehen oder ihr seht.
Genau. Also wie gesagt, die Ratschläge geben wir immer gerne. Das machen wir ja auch schon immer, ne? Und ich glaube, der findige Zuhörer, die findige Zuhörerin hat ja festgestellt, dass das, was wir wollen, eigentlich, sagen wir mal, ein größerer Kontext ist für etwas ganz Profanes, nämlich IT-Sicherheitsberatung. So, ja, so also die muss auch nicht durch uns passieren. Die passiert durch sehr, sehr viele, sehr kenntnisreiche, kundige Menschen. Schlechterdings aber auch durch sehr viele nicht so kenntnisreiche Menschen, die also IT-Sicherheit merken wir, dass es im Trend ist, weil halt eben auch sehr viel unsere Player am Markt sind oder so, die ja auch sagen so, ja, deine IT-Sicherheit kann meine Technik viel, viel besser, dafür brauchst du keinen Menschen mehr und so. Also so unseriöse Leute mal raus, aber das ist jetzt keine Werbung für uns als BeraterInnen, sondern das geht halt darum, dass man halt wirklich sich informieren soll, sich damit befassen soll, schauen soll, wie gesagt, also nach Möglichkeit auch in Selbsthilfe und Selbstbildung und so weiter, dass halt einfach dieses Bewusstsein da ist. Also nächstes Mal, um halt da, also wir helfen natürlich jedem, den wir helfen können, natürlich zu großen Teilen immer auch kostenlos und ehrenamtlich und so weiter, das machen wir halt auch ganz viel, weil halt natürlich die klare Richtschnur ist, eine Gesellschaft ist nur so sicher wie das schwächste Glied. Das heißt, jedes Glied in der Kette müsste mal sich sozusagen mit angeschaut werden, ne? Also das ganze Konzept der Lieferkettensicherheit und der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette und so gilt ganz genauso für digitale Lieferketten auch, ja. Aber, und ich glaube, das ist jetzt das Allerspannendste, wir hatten halt auch so ein bisschen Zeitdruck, uns damit zu beschäftigen, weil wir tatsächlich angefragt worden waren, zu helfen. Mhm. Und zwar konkret für Projekte, Digitalisierungsprojekte der öffentlichen Hand. Der GovTech Campus in Berlin hat verschiedenste Projekte mit unterschiedlichen Ministerien und nachgeordneten Behörden, bei denen sie versuchen, digitale Kompetenz in die Behörden zu tragen durch verstärkten Austausch und auch durch das Zusammenbringen von kenntnisreichen Menschen, die sich halt gegenseitig in den ganzen Behörden bereichern können und anreichern können mit weiterem Wissen und so. Und der GovTech Campus selbst hatte uns auch mal um Rat gefragt und hat gesagt, hier, ihr beschäftigt euch doch damit, um mit den Standardisierungen, könntet ihr nicht für uns ein Audit entwickeln, bei dem es uns gelingt, wenn wir halt am GovTech Campus unsere Projekte machen, dass wir halt eben auch den Behörden dabei helfen könnten zu sagen, unabhängig von der Problemlage, die ihr zu lösen versucht, gibt es denn halt vielleicht auch eine Handreichung dafür oder eine Art Vorprüfung oder so, die den Qualitätsanspruch dieser Projekte sichern könnte? Und daran arbeiten wir auch schon eine ganze Weile, jetzt auch schon ein gutes Jahr, und veröffentlichen eben alle unsere Erkenntnisse, sobald wir die Gelegenheit dazu haben und so. Das sind halt eben Dinge, die nicht ein unmittelbares Ministerialprojekt sind, sondern halt einfach der GovTech Campus selber, der sich halt eben nicht nur bemüht, Hilfestellung zu leisten an die Ministerien, sondern als solches eben auch als Qualitätsfilter wirkt, um halt auch behördenseitig nicht irgendwie öffentliche Gelder zu verschwenden damit, dass man Dinge tut, die ohnehin illegitim sind oder illegal oder wie auch immer. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir uns halt eben auch sehr, sehr gefreut haben und auch sehr hinten dran sind, das zu tun und uns halt eben auch zu fragen, wie so eine Analyse eigentlich ganz konkret aussehen kann. Wir werden da auch noch einige Zeit mit zu tun haben. Das ist halt
ja, weil das ist nämlich genau das, was ich mir gefragt habe. Also ich meine, du hast ja jetzt gerade sehr umfassend eure Grundprinzipien erläutert und ja, die sind in sich ja auch schlüssig. Aber ich glaube, die Operationalisierung solcher Kriterien ist ja dann immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, insbesondere wenn sie relativ generisch sind. Und ja, dann ist halt immer die Frage, okay, was bedeutet das denn jetzt im Konkreten für
ganz genau
irgendein öffentliches Ministerium, ein Unternehmen oder was auch immer?
Genau, also die riesige Schwierigkeit ist halt, sagen wir mal, so offen zu bleiben, dass alle Möglichkeiten der digitalen Projekte damit abgedeckt sind, ja, so von bis, und gleichzeitig aber so verbindlich zu sein, dass sie auch Wirkung zeigen. Ja, und das haben wir halt eben auch extrem viel gelernt. Und das ist eben das, was wir halt auch sehr viel proben müssen und mit sehr, sehr vielen Projekten in Berührung kommen müssen, um zu schauen, ist das für so ein Projekt eigentlich relevant, was wir uns überlegt haben oder nicht? Und genau, also das von den Geltungsbereichen her, von den Schemata her, vom Sollzustand her, in den, also sozusagen den Ist-Zustand bewerten zu können, und dann evaluieren zu können, wie weit seid ihr eigentlich auf dieser Reise? Das ist halt tatsächlich ein riesiges Projekt, ja. Mhm. Und deswegen haben wir uns halt eben natürlich auch andere Audit-Systeme angeschaut und geguckt, wie machen das denn halt eben andere Systeme, bei denen geprüft wird, also das Kreditkartensicherheit, PCI DSS oder ob das BSI Grundschutz sind oder keine Ahnung. Ich habe auch in meinem beruflichen Kontext Sicherheitsprüfung für SWIFT, also internationalen Zahlungsverkehr und so weiter gemacht. Was sind die Kriterien, die da ansetzen und wohin könnte das passen? So, aber klar, natürlich, wenn wir über Gemeinwohlorientierung reden zum Beispiel, ne, dann könnte man ja sagen, das ist für Behörden ein Selbstgänger. Nicht zwingend immer.
Ja, na klar.
Ich kann mich erinnern an die Zeit, wo es noch keine rechtsverbindliche Regelung gab für Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo Unternehmen einfach so ein Freeze hatten und einfach gesagt haben, okay, wir müssen die Regulation abwarten, weil sonst könnten wir ja unter Umständen Dinge berichten, die vielleicht gar nicht relevant sind, Klammer auf, und dafür Geld ausgeben, Klammer zu. Aber was es bewirkt hat und was halt die große Errungenschaft ist, an der ich persönlich mich orientiere, ist ja mit der Debatte, welche Kriterien eigentlich relevant sind, gab es schon auch eine sehr, wie ich finde, sehr, sehr intelligent geführte Diskussion unter den Unternehmen. Ich habe zum Beispiel damals auch bei Finanzmarktunternehmen ganz viel mit reingehört. Es gibt da ja auch Vereine und Verbände, die sich da ganz viel damit beschäftigt haben und auch gesagt haben, was ist eigentlich für uns persönlich Nachhaltigkeit? Also wenn wir zum Beispiel um 19 Uhr das Licht ausschalten oder so, sind wir dann nachhaltig? Also das waren ja echt so Debatten, ne? Wenn man halt irgendwie nicht irgendwie einen Trecker fährt oder irgendwie Wasserleitung legt oder keine Ahnung, wie können wir denn als Versicherer überhaupt nachhaltig sein? Und da gingen halt ganz massive Debatten darüber los, was eigentlich der gesellschaftliche Mehrwert des Unternehmens ist. Ne? Und man nannte das eben in der Szene damals License to Operate. Also was ist das, was uns eigentlich dazu legitimiert, als Unternehmen in der Gesellschaft aktiv zu sein, abgesehen von unserer natürlich vorhandenen Gewinnerzielungsabsicht. So, und diese Debatten, die fand ich extremst wertvoll, weil sie dann dazu geführt haben zu sagen, können wir eigentlich Initiativen finanzieren, die, keine Ahnung, die Umsiedlung von Menschen zur Folge haben? Können wir eigentlich investieren in eine Technologie, die komplett abhängig ist von, keine Ahnung, Kohlestrom oder so, ja? Mhm. Wie auch immer, also you name it, das waren, ne, ganz viele Projekte, aber sich einmal Gedanken zu machen, zu sagen, wenn wir halt als Unternehmen X, Bank zum Beispiel X, einen Grundsatz der Nachhaltigkeit definieren für uns, können wir dann noch Geschäfte A bis X noch machen? Mhm. Ja, und das hat schon eine Qualität in die Wirtschaft gebracht, die wir davor nicht kannten. Ja, davor war das halt eben alles so ein bisschen Wild West. Und jetzt haben natürlich ganz, ganz viele Leute immer geflucht darüber, dass halt eben Nachhaltigkeitskriterien gekommen sind und einem da halt eben das Leben schwer gemacht haben mit Bürokratie in Anführungsstrichen und so. Aber das hat die Wirtschaft besser gemacht. Ja, und da würden natürlich viele sagen, aber die Wettbewerbsfähigkeit und andere Länder machen es nicht und tralala und so. Da appelliere ich halt auch immer daran zu sagen, okay, aber Early Adapter sein ist halt in der Startup-Welt irgendwie gut, ja. In der politischen Welt nicht oder was, ja. Und da finde ich, sind wir halt als Deutschland in einer sehr guten, komfortablen Lage, da halt auch für den Rest der Welt ein gutes Beispiel zu sein und auch erweiterbar auf Europa. Ne? Also die Nachhaltigkeitsrechtsprechung ist eine europäische Rechtsprechung, wenn wir da mit vollem Selbstbewusstsein sagen, statt der Leute, die halt sagen, oh, wir kommen mit den USA nicht mit und mit China nicht und der ganze Systemwettbewerb, gerade im digitalen weltweit, der hängt uns ab, sage ich, nein. Ne? Wir in Europa sind eben genau der Ort, wo denen halt Leute, denen persönliche Freiheiten, Bürgerrechte, Selbstbestimmungsrechte und dergleichen und halt eben auch ein Wert als Mensch ist nirgendwo höher als in Europa. Ja, das muss man sich auch wirklich mal vergegenwärtigen. Und sich das zu erhalten ist, ich sag jetzt mal in der Sprache der Ökonomie geneigten Menschen, ein Riesenasset. Ja, so. Und da will ich hin.
Da wären wir quasi, wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, vielleicht auch bei meiner letzten Frage, was du dir für die Zukunft wünschst, kann ich mir vorstellen. Die Frage ist, was ist in der Zukunft zu erwarten? Also wie glaubst du, wird sich dieses Thema weiterentwickeln? Und vielleicht daran anschließend auch noch, wie wird das mit eurer Arbeitsgemeinschaft weitergehen? Also wie versucht ihr das Thema noch breiter zu machen vielleicht, also mehr Menschen vielleicht dafür zu gewinnen, auch quasi in eure Richtung zu denken?
Ja, also genau, ich bin eine Idealistin, ja. Ich weiß schon, gegen welche Beharrungskräfte ich mich hier anlege, ne, so, oder mit welchen Beharrungskräften ich mich anlege. Natürlich ist der Weg, den ich vorschlage mit der AG Nachhaltigen Digitalisierung, der Weg, den wir vorschlagen, nicht der einfachste und intuitivste. Gleichwohl merken wir an den Feedbacks, die wir bekommen, dass wirklich, also wir waren irgendwie keinen Monat öffentlich, da haben uns schon 3 Dutzend Leute die Türen eingerannt und gesagt, wir würden gerne mitmachen, wir wüssten gerne wie. Und der Honkhase und ich haben schon gesagt, das finden wir großartig. Wir selber wissen nicht genau wie, weil wir das halt gerade alles ehrenamtlich stemmen. Also nicht komplett ehrenamtlich. Wie gesagt, wir haben halt diesen Auftrag, ne? Aber das, was wir halt hier an Vorbereitungsleistung gemacht haben und wo wir uns eben mit einzelnen Leuten besprochen haben und systematisiert haben und Vorträge darüber gemacht haben und so weiter, war allergrößtenteils ehrenamtlich. Das sind halt so Dinge, die müssen wir selber erstmal auf die Kette kriegen, wie wir uns möglicherweise professionalisieren. Also ihr seid auf unserer Website, wir lieben sie sehr, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine Website von einem, keine Ahnung, von einer Riesenorganisation und mit großen Medienagenturen im Hintergrund. Das sind halt alles so Behelfsdinge, die wir brauchen, damit wir halt inhaltlich vorankommen. Das ist der eine Teil der Antwort, aber wir merken halt eben tatsächlich, dass es ein hohes Bedürfnis gibt, eben auch an diesem Thema speziell. Also auch an diesem Thema, der halt irgendwie Ökologie berücksichtigt, aber nicht nur auf Ökologie beschränkt ist. Und wir merken halt, dass die Community da auch da ist. Ich verweise da wirklich sehr gerne auf Wikipedia, also Wikimedia Deutschland. Da haben die gerade eine Studie veröffentlicht zum Thema gemeinwohlorientierte Digitalisierung. Es gibt Initiativen, Superlab oder so, die über feministische Digitalisierung sprechen. Es gibt halt also viele
vielleicht
weitere
können wir die Projekte. Ja, vielleicht können wir die ja auch verlinken im Podcast.
Ja, lass uns die verlinken. Bits und Bäume zum Beispiel. Ne? Es ist halt eine absolut fantastische Konferenz, die genau das im Blick hat. Die hat sogar noch Dinge im Blick, die wir als AGND nicht im Blick haben, nämlich das ganze Thema globale Gerechtigkeit und Digitalisierung. Ja, also all diese Dinge sind wichtig und die sprießen wirklich sehr, sehr stark raus. Und wie gesagt, also ich erlebe sehr, sehr viel positive Resonanz. Wir müssen dann halt ins Tun kommen. Für uns war es wichtig, halt nicht nur auf diesem sehr abstrakten Niveau zu bleiben und zu sagen, okay, wie kriegen wir irgendwie unsere Grundprinzipien ins Audit? Wir sind mit dem Weizenbaum-Institut zusammen am Forschen, wie sich Digitalisierung in den Kommunen entwickelt gerade. Mhm. Ich muss da ein bisschen zurückhalten sein, weil wir jetzt
Sehr spannendes Thema.
Wir haben 11.000 Kommunen in Deutschland und alle sollen und ich möchte auch sagen wollen digitalisieren. Aber wir erleben, also auch es wird auch sehr viel Geld reingegeben und es gibt auch kommunale IT-Dienstleister, die eine fabelhafte Unterstützung leisten. Nichtsdestotrotz gibt es halt eben einen nicht kleinen Gap zwischen dem, was alle Beteiligten und Betroffenen erwarten und dem, was tatsächlich passiert. Mhm. Und mit dem Weizenbaum-Institut zusammen ermitteln wir gerade, woran das liegt und was genau es ist. Wir erleben halt, dass die Kommunen so unterschiedlich sind, wie sie in der Anzahl hoch sind. Ja, also 11.000 Kommunen haben 11.000 verschiedene Interessenlagen, Probleme, Ausgangspositionen und so weiter. Es gibt einige Probleme, die haben sehr viele gemeinsam. Und wir versuchen gerade eben zu schauen, wie das lösbar ist mit einem solchen Ansatz der nachhaltigen Digitalisierung. So viel vielleicht dazu als Ausblick.
Toll, schöne Zusammenfassung zum Schluss und ein toller Ausblick, den du da uns nochmal gegeben hast. Und wie gesagt, die Links werden wir dann versuchen, in die Shownotes zu packen, sodass die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch die Chance haben, da nochmal reinzuschauen. Caro, tausend Dank. Liebe Grüße auch an Manuel für die tolle Arbeit, die ihr da gemacht habt.
Sag ich Bescheid.
Und für die Einblicke.
Vielen Dank.
Ich glaube, das war auch für mich sehr erhellend, das Ganze nochmal aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten. Weil tatsächlich, also mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige ich mich jetzt auch schon seit längerer Zeit, aber eher tatsächlich so aus den Aspekten, die wir gerade vorhin genannt haben, die mehr so in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit geht und vielleicht auch wirtschaftlicher Nachhaltigkeit, weniger jetzt unter der, sagen wir mal, sozialen Nachhaltigkeit oder den Aspekten, die du gerade genannt hast, Richtung Mensch denkend, aber vollkommen richtig, das gehört natürlich alles dazu und deshalb umso schöner, dass wir heute darüber reden konnten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in naher oder ferner Zukunft nochmal über dieses Thema unterhalten können und dann einfach vielleicht mal gemeinsam reflektieren könnten, was ist passiert in der Zwischenzeit, vielleicht im Jahr oder anderthalb, weil ich glaube, die Welt dreht sich extrem schnell und es ist sicherlich spannend zu sehen, was so passiert. Von daher nochmal tausend Dank und dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit dem, was ihr macht. Bis dann, tschüss.
Tausend Dank auch von mir. Danke.